Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise und schönen guten Morgen wünsche ich. Die österreichische Performance-Künstlerin und Schauspielerin Elisabeth Löffler ist heute im Gespräch. Hallo nach Wien.
Ja, hallo, guten Morgen.
Frau Löffler, was ist Ihnen eigentlich das Wichtigste, wenn Sie als Künstlerin auf der Bühne stehen?
Das Wichtigste, wenn ich als Künstlerin auf der Bühne stehe, ist für mich, dass ich den Kontakt spüre mit dem Publikum.
Das Publikum, das Wichtigste für Schauspieler, Tänzer, Performer, ist natürlich der Körper. Das Körpergefühl auch sehr wichtig für Sie auch, nehme ich mal an, da so in Berührung zu kommen. Sie haben eine Behinderung, Sie sitzen im Rollstuhl. Sie haben wahrscheinlich eine ganz andere Sicht auf den Aspekt Körpergefühl und funktionierender Körper. Wie ist Ihr Gefühl zu Ihrem Körper?
Ja, also mein Gefühl zu meinem Körper ist sehr gut, weil ich ja Tänzerin bin. Das war aber natürlich nicht immer so. Ich habe mir das, wie soll ich sagen, eben durch den Tanz, durch die Kontaktimprovisation und durch den Kontakt mit anderen Körpern, jetzt sage ich es mal so, erworben. Und ja, eigentlich, wie das viele Künstlerinnen und Künstler machen, über die Kunst sozusagen ja mehr zu meinem Körper und somit auch zu mir selber gefunden.
Und dass das Publikum über ihren Körper nachdenkt während der Vorstellung, schätze ich mal, berührt sie das irgendwie?
Also was das Publikum genau denkt, das weiß ich nicht. Ich spüre die Spannungen und ich denke mir vor, vielleicht, ich bin jetzt schon über 20 Jahre Performance-Künstlerin, war es natürlich, es ist ein anderer Körper, der da auf der Bühne steht, sitzt, liegt oder rollt. Und das berührt mich indirekt. Natürlich, ich kriege die Vibes mit und nachher dann oft im Gespräch oder beziehungsweise in den Kritiken, wenn zum Beispiel nur über meinen Körper und die Behinderung gesprochen wird, dann denke ich mir manchmal, okay, die Leute haben nicht wirklich mit allen Sinnen zugeschaut oder zugehört, waren so dann ganz fixiert auf das Visuelle, würde ich mal sagen. Was aber auch ganz, ganz natürlich ist, nach 20 Jahren hat sich das vor allem in meiner Arbeit Gott sei Dank auch verändert. Ich werde eher nach künstlerischen Kriterien beurteilt, also Präsenz oder Inhalt des Stücks.
Elisabeth Löffler, 20 Jahre auf der Bühne als Performerin, außerdem noch Lebens- und Sexualberaterin. Viel Stoff also, den wir bis
viel Stoff, ja,
zum Reden haben hier im Deutschlandfunk Kultur. Elisabeth Löffler ist Schauspielerin und Performance-Künstlerin und hat gerade die Uraufführung und ich glaube 10 Auftritte mit ihrer Sit-Down-Comedy Fix Me If You Can hinter sich. In Wien war das, Frau Löffler. Was ist eine Sit-Down-Comedy?
Da haben Sie ganz recht. Ich habe das wirklich gerade hinter mich gebracht. Und das Schöne ist, es waren 7 Vorstellungen, aber es werden weitere im April folgen. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, Sit-Down-Comedy, natürlich angelehnt an diese Stand-Up-Comedians. Und das Stück heißt ja Fix Me If You Can. Und ich habe natürlich, weil ich eine Frau mit Behinderung bin und die ganze Zeit während der Show sitze, das eine Sit-Down-Comedy genannt. Also es bezieht sich einfach, so, es ist ein Wortspiel, so wie
von
das
Ihnen
ganze
erfunden sozusagen.
Von mir erfunden, ja, genau. Genau.
Sie sagen gerade Fix Me If You Can, worum geht's da?
Ich habe das Stück selber geschrieben, es ist sehr nah an meinem Leben. Es geht darum, dass eine Familie einen Sommerurlaub macht nach Lourdes, das ist ein Wallfahrtsort in Frankreich. Und was halt während der Fahrt passiert, beziehungsweise warum diese Familie überhaupt nach Lourdes fährt. Die Familie wünscht sich die Heilung ihres Kindes und das Kind wünscht sich auf gar keinen Fall eine Heilung, weil es will ja mit seiner Familie jedes Jahr wieder und wieder nach Frankreich auf Urlaub fahren. Und was in erster Linie jetzt so lapidar und oberflächlich klingt, ist eigentlich zum einen eine Liebesgeschichte zwischen Kindern und Eltern, die aber manchmal so aneinander vorbeigeht. Also die Eltern wollen ja selten das, was die Kinder wollen. Aber alle beide machen alles aus Liebe. Und auf einer weiteren Ebene, es heißt ja Fix Me If You Can, dass sozusagen die gehende Welt dauernd glaubt, dass die nicht gehende Welt sich nichts sehnlicher wünscht als zu gehen. Also auch dieses gesellschaftliche Missverständnis, dass so das höchste Ziel das Gehen ist oder das Nicht-Behindert-Sein. Und das sozusagen, es ist dann auch ein sehr Empowerment-Stück.
Denn bei Ihnen ist das gar nicht so. Sie wollen damit genau sagen, also Sie träumen gar nicht davon, gehen zu können.
Nein, also das war um die Wahrheit zu sagen, war, viele meiner Träume sind wahr geworden. Also ich bin halt Performance-Künstlerin, ich bin Lebens- und Sexualberaterin, ich habe eine Tochter, was will ich mehr? Und eine große Arbeit meines Lebens ist dauernd, Leute davon zu überzeugen, dass sozusagen das Gehen können einfach nicht Priorität in meinem Leben hat und ja oft auch nicht im Leben anderer Menschen mit Behinderung.
Wie setzen Sie das auf der Bühne um?
Das große Empowerment bei dieser Sit-Down-Comedy ist für mich eben, dass ich sitze. Ich habe sozusagen jetzt 20 Jahre mich bewegend auf der Bühne bewegt, was ich sehr genieße. Und in dem Moment sage ich aber, ich muss ein bisschen nachdenken, wie ich das gut beschreibe. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich muss mich bewegen oder ob ich die Wahl habe, dass ich mich bewege oder sitze, wann und wo und wie ich will. Und um es ganz genau zu sagen, man will ja immer für das geliebt werden, wie man ist und nicht für das, wie man sein soll. Da kommen meine Berufe einfach zusammen. Die Performance-Kunst, wo ich auf der Bühne stehe und mich sozusagen groß mache und mich präsentiere. Und die Beratungsarbeit, wo ich Platz mache für andere Menschen, damit sie sich präsentieren.
Jetzt heißt das Ganze Comedy. Sie haben jetzt schon ganz viel beschrieben, was inhaltlich vorkommt. Welchen Platz hat der Humor?
Der Humor hat den größten Platz, weil ich mir halt denke, dass man sehr ernste Themen am besten über den Humor transportieren kann. So wie es bei Behindertenwitzen ist, bei Judenwitzen und so weiter, wo man sozusagen schwierige Situationen, traurige, tragische Situationen über den Witz, über den Humor überhaupt erst sichtbar werden lassen kann. Also ich war ja die auf der Bühne war, die Leute haben wirklich viel gelacht und trotzdem haben die Leute auch im Untertext, also im Subtext, Traurigkeit, Gewalt, Schwierigkeiten, Missverständnisse mitbekommen. Aber das ist jetzt sozusagen die besondere Kraft von guten Comedies, dass man immer auch kurz vorm Weinen sein kann oder dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Und ich denke, das ist gelungen. Also so war zumindest das Feedback.
Die Familie von Performance-Künstlerin Elisabeth Löffler darf, das ist ganz was Besonderes, nicht in die Aufführung ihres Stückes Fix Me If You Can kommen. Frau Löffler, warum darf Ihre Familie nicht kommen? Erzählen Sie mal von Ihrer Familie.
Meine Familie kommt aus einem Teil von Wien, der sozusagen als der Proletenteil bekannt ist oder zumindest dieses Label hat und sie sind Gärtner und Bauern. Und ich hatte im Grunde ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich kränken über die Dinge, die ich über unsere Familie erzähle, beziehungsweise, dass mein Humor für sie nicht lustig ist, sondern sie eher verletzt. Und das wollte ich meinen Eltern, weil ich sie liebe und kenne, ersparen. Das war eigentlich der Grund. Sie haben sowieso die Befürchtung, dass ich mich über sie lustig mache. Ich bin sozusagen vom Land in die Stadt gezogen. Also es ist alles in Wien, nur Wien selber teilt sich auch in zwei große Teile, würde ich sagen. Die Donau schneidet sozusagen Wien in zwei Teile. Es ist nicht mein Ziel, Leute zu verletzen. Es ist immer mein Ziel, Dinge aufzuzeigen, zu verbinden, aber auch die Unterschiede sein lassen zu können. Also der Gerechtigkeit halber muss ich sagen, ich mache mich über beide Teile von Wien sehr, sehr lustig. Ja, nur hatte ich Angst, dass ich auch nicht gut spielen kann, wenn meine Eltern mir zusehen.
Haben Sie diese Auseinandersetzung mit Ihrer Familie öfter geführt? Also dieses gerade in dem Stück wird ja darüber gesprochen oder philosophiert, also die Gehenden denken immer, alle wollen sich so bewegen wie Sie und das ist bei den Sitzenden bei Ihnen aber überhaupt nicht so. Diese Missverständnisse, haben die in Ihrer Familie eine Rolle gespielt? Sie sind von Geburt an behindert. Wie war das?
Sie wollten das Beste für mich und das hat für sie geheißen, dass ich halt gehen kann. Die Auseinandersetzung hat aber ungefähr nur bis 16 Jahre, also bis ich 16 Jahre alt war, gedauert, weil ab dem Zeitpunkt haben sie gesagt, dass ich selbst entscheide, also ob ich gehe, wie ich gehe oder ob ich operiert werde. Und vorher war es natürlich eher eine Entscheidung der Eltern, was sie mit ihrem Kind tun und nicht eine Frage an das Kind, ob es das will. Die Auseinandersetzung später war viel eher über die Kunst, dass sie mich lange gefragt haben, also über 10 Jahre, wann ich denn endlich was Richtiges arbeite. Also sozusagen die Auseinandersetzung über die Behinderung war weniger offen als die Auseinandersetzung über wann ich denn aufhöre mit Kunst und endlich was Richtiges lerne. Und deshalb ist für sie auch Kunst, auch jetzt noch, eher so das Gefühl, wir machen uns Sorgen um unser Kind, weil wie soll es überleben? Ja.
War das schwierig? Sie sprechen vom Land oder eben von dem ländlichen Teil von Wien, wenn ich es richtig verstehe. Also da als behindertes Kind oder mit einem behinderten Kind beispielsweise den Schulalltag zu bewältigen? Und haben Ihre Eltern da so schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wie kommt diese Angst?
Da ich ja jetzt schon, ich rede nicht sehr gern über mein Alter, aber da ich ja schon älter bin, war meine Schulbildung eher so etwas wie Sonderschule. Das heißt, es war nicht schwierig, weil alle behinderten Kinder, die um die 70er Jahre geboren worden sind, in Österreich zumindest automatisch in die Sonderschule gekommen. Und so gesehen war es nicht schwierig. Also es war für mich danach schwierig, in eine Regelschule zu kommen. Ich musste meine Ausbildungen, so wie in Deutschland heißt es Abitur, und ein Studium zu beginnen oder die Ausbildung zu machen, die ich gerne möchte. Darum musste ich sehr, sehr kämpfen. Also ich bin ja ausgebildete Einzelhandelskauffrau.
Weil das der normale Weg war, oder wie?
Weil das der typische, und alle Menschen mit Behinderung in meiner Generation haben diesen Weg getan. Und es war dann eher ein Kampf, die Matura nachzumachen, zu studieren, zu beginnen, beziehungsweise überhaupt eine Ausbildung im Performance- und Tanzbereich zu bekommen.
Wie sah Ihr Alltag damals eigentlich aus?
Also die Handelsschule war ja eine nicht gemischte Handelsschule. Es waren einfach nur Jugendliche mit Behinderung in dieser Schule, und sie war ja eine Ganztagsschule. Das heißt, ich bin mit einem Fahrtendienstbus gefahren worden, und zwar um 6 in der Früh bin ich weggefahren und ich bin um 6 am Abend wieder heimgekommen. Das heißt, es war eine Ganztagsschule, und innerhalb der Schule ist ja immer alles geregelt. Ich brauchte eigentlich keine Hilfe während des Tages. Ich war den ganzen Tag in der Schule, und am Abend bin ich nach Hause gekommen, habe Abend gegessen und bin schlafen gegangen. Das war mein spannendes Leben in der Schulzeit.
Wie entwickelt sich da der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben?
Das frage ich mich auch manchmal. Die Handelsschule war wahnsinnig langweilig. Und meine Handelsschullehrerin, die kam nicht aus dem pädagogischen Bereich, sondern sie war aus der Uni und Wirtschaftsbereich. Sie hat mich eigentlich immer gefördert und gesagt, das ist nicht der Bereich, in dem du sein solltest, das passt nicht zu dir. Ich habe zum Beispiel immer Witze gemacht, wenn ich Anträge geschrieben habe, also so Geschäftsanträge, habe ich gesagt, Dustin Hoffmann schreibt Barbara Streisand und sie kaufen sich ein Holzlager, irgendwas. Oder sie hat mir Rechnungswesen beibringen wollen und ich habe dabei gestrickt. Und ich habe gesagt, das ist mir wirklich wahnsinnig langweilig, können wir nicht über was anderes reden. Die Kreativität hat sich trotzdem durchgesetzt, und ich bin eigentlich immer selber verwundert, dass es passiert ist.
Was?
Ah ja, Udo Jürgens, Bob Dylan, wahrscheinlich war es der Udo Jürgens und der Bob Dylan. Meine Familie hat dann irgendwie schon manchmal auch wilde Freunde gehabt. Ein Freund war aus den USA und hat mir mit 14 so Bob Dylan-Kassetten mitgebracht, und die habe ich viel gehört, und der hat ja schöne Texte geschrieben. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und vielleicht, ich hatte auch viel, viel Therapie, weil alle wollten ja dauernd, dass ich gehen kann. Und die Therapeuten, die waren schon sozusagen eher Künstler. Also ich hatte einen Freund, war mein Therapeut damals, ist später mein Freund geworden, der war Musiktherapeut. Dann waren oft Zivildiener da, die sich nicht korrekt verhalten haben, und wir hatten am Abend Spaß.
Auf diesem Weg haben Sie dann Freunde und Partner gefunden, die nicht behindert waren, weil sonst war Ihr Alltag ja eigentlich durch die Sonderschule nur durch behinderte Menschen geprägt.
Genau. Ich habe natürlich schon auch Freunde gehabt, die eine Behinderung hatten, aber wir konnten nie wirklich was gemeinsam tun, weil wir wurden immer mit den Fahrtendienst-Schulbussen einfach von der Schule nach Hause und von zu Hause wieder in die Schule gebracht. Also ich rede von einem Alter zwischen 14 und 17 Jahre. Also 3 Jahre dauert in Wien die Handelsschule. Und dann hatte ich einen großen Streit mit meinem Vater, und ich habe gesagt, ich will ins Gymnasium gehen, weil ich möchte studieren. Und dann hat er zu mir gesagt, also wir machen einen Deal, du gehst in die Handelsschule, weil du musst was Gescheites lernen, und wenn das vorbei ist, zahle ich dir die Matura-Schule. Und da, also wie ich in die Matura-Schule kam, das war mit 18, da war ich mit der Handelsschule fertig. Da habe ich dann viel mit nicht behinderten Menschen zu tun gehabt. Und da war es natürlich, für mich ist eine Welt aufgegangen. Ich war mitten in der Stadt und lauter Menschen ohne Behinderung und, ich weiß nicht, Kaffeehäuser, Kinos, aber einfach sozusagen Stadt und Leben. Und mit 21 bin ich dann ausgezogen und direkt ins Zentrum von Wien. Also nicht in den ersten Bezirk, aber in den 6. Bezirk. Ja, und dann bekam ich meinen ersten elektrischen Rollstuhl und das war natürlich, und ich habe dann auch selber gearbeitet, das heißt selber Geld verdient. Ich habe aufgehört zu studieren, weil es war nicht so barrierefrei in Wien und es war mir zu anstrengend. Und ich wollte immer, immer selber Geld verdienen. Also Selbstständigkeit, auch finanziell, ist eins meiner wichtigsten, das habe ich von meiner Familie. Selbstständigkeit und Geld verdienen ist eins der wichtigsten Dinge, die Unabhängigkeit ermöglichen. Und das war mir immer wichtig.
Um mit einer Behinderung selbstbestimmt leben zu können, gibt es die Möglichkeit der Assistenz. Auch Performance-Künstlerin Elisabeth Löffler lässt sich assistieren. Frau Löffler, was bedeutet das eigentlich genau, mit einer persönlichen Assistenz zu leben?
Mit einer persönlichen Assistenz zu leben bedeutet in meinem Fall ein ganzes Team von Assistentinnen und Assistenten, die ich mir selber aussuche, mit denen ich einen Dienstplan erstelle. Und dieser Dienstplan ermöglicht mir eben ein selbstbestimmtes Leben. Es bedeutet, im Alltag sehr organisiert zu sein. Es ist nicht so viel Platz für Spontanität, aber dafür ist es sozusagen Platz für das, was ich will und brauche und selber gern mache.
Weil Sie die Spontanität ansprechen, die fehlt Ihnen schon?
Im Alltag ja, aber deshalb bin ich ja Künstlerin.
Auf der Bühne gibt es dann genug Spontanität.
Genau. Es ist im Alltag schon manchmal schwierig, nie wirklich sehr spontan etwas entscheiden zu können. Ja.
Sie haben uns vorhin sehr eindrucksvoll erzählt, wie sehr Sie darum kämpfen mussten, überhaupt selbstbestimmt leben zu dürfen, aus diesem für behinderte Menschen organisierten Alltag auszubrechen. Sie haben sehr früh gewusst, dass Sie das machen wollen und Sie haben auch sehr früh gewusst, dass Sie Mutter sein wollen, dass Sie ein Kind haben wollen. Ich nehme mal an, dass Sie auch diesen Wunsch sehr haben verteidigen müssen.
Ich habe sehr früh gewusst, dass ich ein Kind haben möchte. Da war ich 17. Tatsächlich ein Kind bekommen habe ich dann erst mit 39, weil ich pragmatisch, wie auch meine Familie es, unbedingt selbstständig auch mein Kind aufziehen wollte und das war nur mit Assistenz möglich. Und deswegen konnte ich mir diesen Wunsch erst sehr spät erfüllen.
Hat irgendjemand versucht, Ihnen den Wunsch auszureden?
Ich habe das ganz heimlich gemacht und erst als ich schwanger war, habe ich es weitererzählt, weil ich war mir sicher, das wird mir ausgeredet werden wollen. Und da ich aus einer sehr katholischen Familie komme, habe ich gewusst, wenn ich schwanger bin, dann gibt es darüber keine Diskussionen mehr. Aber es war einer meiner schwierigsten Zeiten, ja.
Wo haben Sie diese Stärke her, dass Sie diese Kämpfe immer so für sich alleine, Ihre Dinge durchkämpfen zu müssen, das zu sehen und das dann auch zu tun? Wo haben Sie diese Stärke her?
Ich würde sagen, ein Teil davon mache ich wirklich alleine und es klingt jetzt wahrscheinlich pathetisch, aber es ist schwierig, das im Radio zu sagen. Aber ich bin auf meine Art sehr gläubig und ich habe mich immer von dem Göttlichen, sage ich mal, unterstützt gefühlt. Und das war immer über das hinaus, was Eltern oder Menschen wollen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin behütet und beschützt und wenn es geschehen soll, dann wird es geschehen. Es war für mich zum Beispiel so, ich habe einmal mit einem Mann geschlafen und ich bin sofort schwanger geworden und ich habe gedacht, ja, das ist Schicksal. Und so, diese Stärke ist eigentlich ein Geschenk und ein großer Teil, muss man sagen, ich habe immer 1, 2, 3 vertraute Menschen gehabt, die mich unterstützt haben, immer. Als Jugendliche, als Kind, als junge Erwachsene und auch bei dem Schritt, schwanger werden zu wollen, gibt es 1, 2 Leute, die sehr vertraut waren, die es wussten. Ich habe mir schon immer ein Netz aufgebaut, ein kleines, aber feines, muss man sagen.
Wie geht Ihre Tochter, die ist jetzt im Grundschulalter, wie geht Ihre Tochter mit ihrer Behinderung um?
Meine Tochter, die ist das einfach gewohnt. Die sieht ja das nicht als Behinderung. Ich bin einfach ihre Mama und ich bin, wie ich bin. Und sie findet das eher cool, weil ich habe einen E-Rollstuhl, ich bin viel schneller als die anderen und sie kann viel länger am Schoß sitzen als alle anderen Kinder. Was für sie manchmal schwierig ist, das muss ich schon sagen, dass wir so viel angestarrt werden im öffentlichen Raum. Das heißt, sie hat das manchmal nicht so gerne, den öffentlichen Verkehr zu benutzen, weil man wird halt, wenn man eine behinderte Person ist, mit Rollstuhl und mit Kind dann noch mehr angeschaut. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Sie findet das immer eher unangenehm.
Und es sind immer Leute um sie rum, oder? Die Assistenten oder Assistentinnen eben, die teilen ja auch immer das Leben mit ihnen.
Ja, ja, da haben Sie recht. Das war, wie sie ein kleineres Kind war, ein bisschen schwieriger, dass sie mich selten alleine hat. Dann haben wir Zeiten beschlossen, wo keine Assistenz da ist. Ich muss aber auch sagen, dass sie es wahnsinnig genießt, dass sich auch dauernd Menschen um sie bemühen und kümmern. Also wenn andere Mütter kochen, dann bin ich zwar dabei, wenn die Assistenz kocht, aber ich bin eigentlich mit meiner Tochter. Sie hat auch mehr Luxus. Sie hat mich mehr, als vielleicht andere Kinder ihre alleinerziehenden Mütter haben. Weil das bin ich ja auch noch.
Außer sie stehen eben auf der Bühne und performen oder schauspielern. Wie sind sie eigentlich zu diesem Bereich gekommen? Quasi den Sprung von der Handelsschule auf die Bühne. Wie ist der in ihr Leben getreten?
Ja, auch eigentlich wieder durch Zufall. Ich war in einer Wohngemeinschaft, in einer nicht organisierten privaten Wohngemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Und habe beim Geburtstagsfest einfach einen Performance-Künstler kennengelernt, den Daniel Aschwanden. Und die Gruppe hieß Bilderwerfer, die gibt's jetzt nicht mehr. Aber er hat mich halt sozusagen zum Tanzen gebracht, eben nach Köln. Da hatte ich meinen ersten Tanzworkshop. Und das war eine Woche Tanz, auch gemeinsam mit Alito Alessi. Und da wusste ich, nach einer Woche wusste ich, ich muss kündigen. Ich muss tanzen und sonst muss ich gar nichts tun. Da war ich 26 Jahre alt. Dann habe ich in dieser Gruppe Bilderwerfer 10 Jahre lang gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Mhm. Ja, und nach 10 Jahren wollte ich mich selbstständig machen und ich habe den Verein Liz Art gegründet mit meiner Kollegin Cornelia Scheuer.
Beschreiben Sie uns mal Tanz mit Körperbehinderung, mit Rollstuhl. Wie kommt man da zueinander?
Ja, zum einen muss ich sagen, die Tanzform, die wir hauptsächlich nutzen, heißt Kontaktimprovisation und das ist einfach eine zeitgenössische Tanzform, die eigentlich nicht nur im Rollstuhl basiert. Der Rollstuhl ist einfach genauso ein Hilfsmittel und Körperteil oder nicht wie Arme und Beine. Es gibt Tanzformen wie Ballett oder Jazzdance oder Breakdance, die haben ganz genaue Bewegungsabläufe, bestimmte Dinge bedeuten bestimmte Sachen. Bei Kontaktimprovisation geht es nur um den Körperkontakt zwischen zwei oder mehreren Körpern, ums Geben und Nehmen von Gewicht, um Lehnen, um Balance. Und wie das dann aussieht, das bestimmen immer die beiden Körper. Das heißt, wenn zwei Personen im Rollstuhl miteinander Kontakt machen, Kontaktimprovisation, sieht es anders aus, als wenn zwei Personen im Liegen Kontaktimprovisation machen oder im Stehen. Das heißt, es ist sehr individuell und sehr ausdrucksstark natürlich, aber nicht sehr vorgegeben. Wenn ich es jetzt erklären würde Leuten, die nichts mit Tanz zu tun haben, würde ich sagen, es ist wie wenn Hunde auf der Wiese spielen. Aber natürlich gibt es da auch Trainings, wie man Gewicht nimmt, wie man Gewicht abgibt, wie man sich auf jemanden drauflegt, ohne ihn zu erdrücken, wie man springt, wie man an jemanden runtergleitet. Tanz ist für mich, vor allem Kontaktimprovisation, da muss man sich, glaube ich, ein YouTube-Video anschauen. Es kommt eigentlich vom Aikido und der Erfinder ist der Steve Baxton.
Dann legen wir allen Ihre Internetseite ans Herz. Die nenne ich jetzt gerade mal www.elisabethlöffler.com. Frau Löffler, Sie hatten Ihre Liz Art Productions schon erwähnt. Welche Themen haben Sie da eigentlich vor allem auf der Bühne? Geht es da eigentlich immer um Inklusion oder Behinderung? Ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dem, was Sie so erzählt haben.
Meine Kollegin und ich haben Liz Art Productions gegründet, weil wir gemerkt haben, dass es schwierig ist, dass wir Engagements bekommen. Also haben wir uns gedacht, wir gründen einen Verein und versuchen, Geld aufzustellen für diese Dinge, die wir machen wollen und laden dann Künstlerinnen und Künstler ein, mit uns zu arbeiten gegen Geld. Ja, also wir sind wieder bei meiner pragmatischen Seite angelangt. Das heißt, nie ist etwas umsonst und das hat wirklich funktioniert. Also dass wir künstlerische Verbündete suchen. Das heißt, wir haben wirklich nicht uns orientiert an dem, was wir können, weil wir behindert sind oder das Thema Behinderung in den Vordergrund gestellt. Das Thema vom Verein Lizard ist sozusagen die künstlerische Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Behinderung und auch spartenübergreifend. Das war ja auch die Zeit der 80er, 90er Jahre und es ist noch immer gut. Und ganz wichtig ist halt diese gleichberechtigte, wertschätzende Haltung von Künstlern und Künstlerinnen. Es ist ja immer das Problem, wenn du eine Behinderung hast, dass du sehr schnell in Therapie, also in der Therapie-Ecke stehst und sagst, na ja, was bringt dir das, was bringt das deinem Körper, was bringt dir das an Anerkennung als Mensch mit Behinderung? Und ein wichtiger Teil von Lizard ist, wir machen Kunst. Um der Kunst willen. Mhm. Und das sind unsere Themen. Also je nachdem, mit wem wir zusammenarbeiten, ob wir jetzt im bildnerischen Bereich arbeiten oder im theatralen oder wirklich im Performance-Bereich oder im musikalischen Bereich, da ist dann der Schwerpunkt unserer Arbeit, mhm, ja, und unserer Stücke. Und manchmal mache ich, wie diesmal zum ersten Mal, eigentlich ein Solo. Und meine Kollegin Cornelia Scheuer macht auch ihre Sachen ohne mich. Und oft und sehr gerne arbeiten wir halt auch zusammen. Sie haben schon auch immer wieder das Thema Behinderung, aber auch Wahrnehmung, mhm, von Behinderung zum Thema, so wie das vorletzte Stück, die Audition.
Sie haben gerade eben gesagt, man ist ganz schnell in so einem therapeutischen Bereich. Sie sind ja auch eben gar nicht nur Künstlerin, aber Sie sind auch Beraterin. Sie haben einen, ja, Verein mitgegründet, der sich an Frauen wendet, an Frauen mit Behinderung. Und es geht sehr stark um Sexualberatung. Ich habe auf Ihrer Seite gelesen, dass Menschen mit Behinderung von der Umwelt ja nie als geschlechtliche Wesen wahrgenommen werden. Ich nehme mal an, dass man sich da auch dann entsprechend selber erst sehr spät als Frau oder als Mann wahrnimmt, oder?
Also Ninlil heißt der Verein, er besteht aus zwei Teilen, Kraftwerk und Zeitlupe, und den habe ich sozusagen mit aufgebaut. Und Zeitlupe ist für Frauen mit Behinderung, wo sie sprechen können über ihr Frausein mit Behinderung, über persönliche Assistenz und über Sexualität. Mhm. Ich bin da jetzt nicht mehr Leiterin, aber ich bin weiterhin freiberuflich Lebens- und Sexualberaterin. Weil so wie Sie gesagt haben, wird man als Frau mit Behinderung sehr, sehr schwer und sehr, sehr spät als Frau wahrgenommen, sondern immer zuerst über seine Behinderung. Und das ist so dann der zweite Teil, der mich immer sehr interessiert hat. Mhm. Wie kann ich als Frau wahrgenommen werden selbst? Und wie kann ich andere Frauen unterstützen, ihr Frausein so zu leben, wie sie es wollen? Es gibt ja auch nicht nur die eine Frau, sozusagen ihr Frausein zu entdecken und ihr Frausein zu leben und zu erleben.
Hatte das bei Ihnen auch wiederum mit Tanz zu tun, sich selbst und ihren eigenen Körper zu entdecken?
Ganz, ganz stark. Also bis zum Tanz war der Körper eher etwas negativ behaftet, weil ja alle dauernd wollten, dass er anders ist, dass er besser ist, dass er gehen kann. Er war sozusagen nie in Ordnung. Und mit dem Tanz habe ich meinen Körper wieder für mich gewonnen, sozusagen zurückerobert.
Was können Sie Frauen in der Beratung raten? Weil Sie auch gerade sagen, sind ja alle so unterschiedlich. Sie haben es über diesen Tanz geschafft, zu sich selbst und ihrem Körper zu finden. Was raten Sie Frauen in der Beratung?
Ich rate Frauen in der Beratung, es kommt natürlich auf die Frage an, aber grundsätzlich immer atmen, sich Zeit lassen und sich auch andere Frauen suchen, denen es ähnlich geht. Und nicht so viel darauf zu schauen, was die anderen denken und meinen und glauben, sondern in sich reinzuhorchen, was will ich? Oft hilft doch, dass man es einfach aufschreibt. Und ganz konkret ist eben der Tanz oder Yoga oder Malen, also alle künstlerischen Ausdrucksformen bringen einen zu sich selber. Und das ist immer so eine Form, das beschreiben die Frauen selber, dass sie oft über Yoga, über Tanz, über Malen zu sich und ihrem Körper gefunden haben. Oft auch durch Selbstverteidigung, immer aber auch Peers zu suchen. Das heißt, andere Frauen mit Behinderung, mit denen man sich austauschen kann, damit man sich nicht mehr so alleine fühlt.
Sie setzen bei den Frauen an, also jede bei sich selbst auch. Aber letztlich muss ja auch die Umwelt sich verändern, oder? Dass dann tatsächlich ein Miteinander und auch ein sexuelles Miteinander, ein Begehren von Behinderten, Nichtbehinderten, dass es überhaupt keine Rolle spielt.
Da bin ich schon aufgrund meines Alters und meiner Erfahrung etwas pessimistischer. Also ich denke mir, bis ich warte, dass die Umwelt sich verändert, da habe ich nicht mehr so viel Vertrauen. Ich kann auch in der Beratung nicht sagen, alles wird gut. In der Beratung muss ich auch oft damit umgehen, dass man sich halt Dinge wünscht, die nicht passieren. Und wie geht man damit um? Also die Umwelt ist ein zu abstrakter Begriff. Man kann immer nur im konkreten Gegenüber natürlich etwas tun und sich unbedingt politisch engagieren. In den Bereichen, wo man halt selber gern aktiv sein will, ja. Also in selbstbestimmt Leben, Zentren, Bewegungen und so weiter. Also das politische Engagement, finde ich, ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, damit man nicht alleine ist und damit nicht alles, was man tut, so ein subjektives Problem wird, sondern dass man auch strukturelle Zusammenhänge erkennt.
Elisabeth Löffler, Künstlerin und Lebens- und Sexualberaterin für Frauen mit Behinderung, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wo wir jetzt so viel von der Künstlerin Elisabeth Löffler gehört haben, können wir sie eigentlich demnächst in Deutschland auch mal erleben?
Das würde mich sehr freuen. Im Moment habe ich halt ein Angebot, noch siebenmal in Wien zu spielen. Aber natürlich, wenn ich eingeladen werde, würde mich das wahnsinnig freuen.
Also ein Aufruf, Sie einzuladen.
Ein Aufruf, das ist ein Aufruf.
Wie ist es dein Aufruf? Hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren im Umgang zwischen Menschen mit und ohne Behinderung was verändert? Wie beobachten Sie das?
Ja, ich denke, da hat sich was verändert, vor allem weil die Menschen mit Behinderung sich auch verändert haben und selbstbestimmter ihre Rechte einfordern. So gesehen, glaube ich, hat sich da sehr viel verändert, natürlich auch aufgrund von persönlicher Assistenz und mehr Stärke auch im manchmal ist ja das Internet auch gut und diese ganzen Dinge, wo man sich schneller vernetzen kann. Es hat sich was verändert innerhalb der Szenen, also die Szenen haben sich mehr miteinander verbündet. Leider hat sich auch politisch viel verändert. Da geht's halt leider wieder eher zurück. Es wird ja in Österreich wieder die Sonderschule propagiert, was ich eher mit Besorgnis sehe. Aber ich glaube, wir sind stärker geworden, dass wir mutiger unsere Rechte und eben Inklusion wirklich einfordern.
Elisabeth Löffler, Dankeschön für dieses Gespräch und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
Ihre Internetseite sage ich hier am Ende nochmal an, www.elisabethlöffler.com.